Hallo, hier sind Sie richtig. Heute wieder ganz frisch aus der Theke, Borgard spricht. Diesmal mit Milena Karas. Die Milena ist, und das haben wir in unserem gemeinsamen Gespräch ganz fein eruiert, eine harmoniebedürftige, ja fast strebehafte, aber, und dieser Zusatz kommt jetzt von mir persönlich, unglaublich sympathische und vor allem talentierte Schauspielerin und Sprecherin. Junge, Junge, das ist ein ganz schön spannendes Paket. Hört doch mal rein. Jetzt bei Borgard spricht. Mit Milena Karas.
Red mit mir. Hey, erzähl mir doch mal, wie's dir heute geht. Oh, red mit mir. Ich bin für dich da, lehn dich zurück und red mit mir. Red mit mir. Komm und red mit mir. Red mit mir.
Hast du auch so Probleme mit so Quietschgeräuschen, so Teller-Quietschgeräusche oder sowas? Wenn jemand so oft mit Gabel und Messer über die Teller quietscht.
Nee, das nicht. Was finde ich nochmal? Was ist denn das nochmal, was ich ganz schrecklich finde?
Fingernägel über die Heizung. Nicht Heizung, über die Tafel.
Aber die Tafel habe ich ja zum Glück. Habe ich ja keine mehr. Ne? Muss ich mich ja nicht mehr mit auseinandersetzen. Aber was ist denn das, wo ich immer losschreie? Fällt mir jetzt nicht ein, ist ja schlimm.
Schmatzende Leute?
Nee.
Das nennt man Misophonia. Oder, also auf Englisch, ich weiß nicht, auf Deutsch heißt Misophonie oder sowas. Das ist so.
Aber das ist nur für Schmatzen oder auch
Ich glaube, das ist tatsächlich nur für Mundgeräusche.
Okay.
Das müsste man aber nochmal, jemand könnte das ja mal für uns fact-checken.
Ja, das wäre
dann,
sehr nett,
dann bitte
ja.
In die Kommentare schreiben oder so. Ich glaube, so Tellerquietschen und so, das ist, aber das geht wirklich durch Mark und Bein, ne? Und das hat man dann, ich habe das Gefühl, das ringt noch lange im Ohr.
Also, ich komme jetzt nicht auf das, was ich so schrecklich finde, ist total absurd, aber ich kriege dann so, dann stellen sich hier so mir so die Haare hinten, also meine Nackenhaare wollen sich dann aufrichten und meine Haare sind zu lang. Klappt dann nicht.
Ja. Das ist wie so ein Löwe, stehst du da. Ja. Was beim Sprechen zum Glück weniger passiert, sind so Rückkopplungen, ne? Aber wenn ich als Musiker auf der Bühne gestanden habe, oder du hast ja auch viel auf der Bühne schon gestanden und dann...
Ja, also wenn es im Studio passiert, dann kannst du ja nur schnell die Kopfhörer runterreißen,
bevor
der Tinnitus kommt.
Was ungünstig mit meinem Tee jetzt, ne?
Nee, ich schlürf ruhig. Die Leute wissen, hier gibt's Getränke,
ja.
Gibt's ein Buffet.
Ich muss mich
und
immer so zur Seite.
Deswegen schlürfen. Sprechen wir das ja an, diese Misophonie
ja.
Oder
so,
Misophonie.
Okay.
Also wer
das
hat,
so
sollte jetzt abschalten.
Sensibel.
Genau, ich schlürf jetzt auch noch mal ein bisschen.
Wir können ja auch
wie so ein Dalmatiner trinke ich mein Wasser. Ja, wie heißt das nochmal? ASMR.
ASMR. Mm. Das ist so schrecklich. Ich finde das ganz, ganz, ganz schrecklich. Da kriege ich Aggression.
Ist das vielleicht das, was du nicht magst? Was du
ich krieg jetzt schon Aggression, wenn ich das selber mache.
Warum? Weil du
Oh, nee, ich erinnere mich an diese Filme, die ich mal aus Recherchezwecken mir angeschaut habe bei YouTube. Und ich wusste überhaupt nicht, was das soll. Und dann hieß es, ja, das soll beruhigend sein. Aber auf mich hat es die komplett gegenteilige Wirkung.
Macht dich aggro.
Absolut.
Macht cholerisch.
Aber das ist wirklich auch schlimmer, das.
Beim Synchron sehr interessant, immer wenn man irgendwie flüstern muss oder so. Man muss ja nicht wirklich flüstern, man flüstert ja wirklich eigentlich so.
Ja, man flüstert ja mit Stimme.
Mit Stimme irgendwie also, im Synchron, ne? Und das ist immer, da die richtige Balance zu finden, finde ich immer ein bisschen schwierig.
Ja, also ich musste zum Glück schon länger nicht mehr flüstern, aber letztens muss ich bei meinem Casting flüstern mit verschiedenen Gefühlen. Das war nicht so... Ich glaube, es klang immer gleich, aber man kann ja viel reininterpretieren.
Es macht ja, glaube ich, auch die Stimme kaputt, ne? Flüstern.
Ja, so hieß es immer auf der Schauspielschule.
So
nicht flüstern, nicht flüstern.
Auf welcher Schauspielschule warst du denn?
Ich war in Hamburg auf dem Schauspielstudio Frese.
Frese?
Ja, kennst du das?
Nee, aber das klingt so richtig nordisch.
Ja, das war ja auch die Hildburg Frese hat das Studio begründet. 1900, weiß ich nicht, aber schon, ich glaube, es war die älteste Schauspielschule Hamburgs.
Bist du da auch aufgewachsen?
Nee, ich bin Kölnerin, hörst du das nicht?
Nee, hast du gut versteckt bisher.
Nee, ich bin in Köln aufgewachsen.
Und hast aber gesagt, dann gehe ich mal hoch nach Hamburg.
Naja, wie das so ist mit den Schauspielschulen, kann man sich das ja nicht, also vielleicht manche Leute können sich das aussuchen, aber so der Normal, die Normalbewerberin macht die Tour und geht dann dahin, wo sie angenommen wird. Ne?
Du wolltest also
so war
unbedingt,
das,
ja?
Ja, ich war Vorsprechen. Anderthalb Jahre, ein Jahr, ich weiß nicht genau.
Ja, ich hatte letztens hier einen Kollegen sitzen, den Cedric, der sagte auch, in diesem Zyklus, wo er dann zwei Jahre vorspringt, da kannten ihn dann auch schon alle. Ach, der ist schon wieder hier, ne? Jetzt versuchst du es nochmal. Ja,
oh gut. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich war nicht mehrmals an derselben Schule vorsprechen. Aber
Weil, war was hart, du dir dann, ja. Hast du gesagt, nee, dann kriegt er mich auch nicht.
Nee, ich meine, bis man mal alle Schulen durch hat, vergeht ja schon so viel Zeit. Ach so, ja, gut, und dann irgendwann bist du irgendwo erzählt, gelandet, ne?
Er hat tatsächlich nur die staatlichen genommen, da bist du natürlich dann, die Liste ist natürlich dann schnell durch.
Ja, oder? So schnell ist sie auch nicht durch. Ne? Nee, ich war nicht mal an allen und ich habe schon über ein Jahr gebraucht.
Ah, ja.
Also das dauert. Ja.
Mit welcher Motivation bist du denn auf die Schauspielschule gegangen? Weil du spielen wolltest, weil du Bühne wolltest, weil du
gereicht hast? Nee, genau, weil ich Schauspielerin werden wollte.
Ach so, das gibt's auch noch.
Ja, genau. Ich hatte das nicht so
auf. Ich denke immer nur an Ruhm Bühne. Und Reichtum.
Ja, nee, weil ich Schauspielerin werden wollte und weil mir das so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.
Hast du es bis dahin denn schon ausgeübt? Also in der Schule oder?
Ja, so ein bisschen in der Schule, ne? In das schöne Schultheaterstück. Mhm. Genau, da bin ich zu Ruhm gekommen.
Hattest du den Ruhm schon?
Den hatte ich
schon
in der Ruhm Tasche, okay. auf der Schultheaterbühne und dann mit so Theaterkursen und so. Das war total toll. Und dann war das sehr, sehr, erstmal diese Vorsprechtour war ganz schön hart. Ich weiß nicht, du hast das doch auch gemacht, oder?
Nee, ich habe keine Tour gemacht. Ich bin wirklich jemand, der gedacht hat, ich war in der 12. Klasse auf der Schule und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht mehr zur Schule gehen, Mama. Und dann hat sie gesagt, ja, wer willst denn werden? Und dann habe ich gesagt, ja, also was eigentlich
kann
schon
ich denn machen?
Ja, was kann ich denn machen?
Schlosser oder denn, ja. Schauspieler?
Ja, habe ich gesagt, ich wollte gerne Schauspieler werden, glaube ich. Das ist das, was ich schon immer so als Idee im Kopf hatte. Ah, ja, okay. Aber ich habe nie überlegt, wie wird man das überhaupt? Hm. Und dann hat sie wirklich gesagt, ja, finden wir raus, wie das geht, und dann kannst du das gerne machen. Und dann habe ich als blauäugig, bin ich tatsächlich, aber so, ich meine jetzt im Sinne von einfach mal versucht und als Sonntagskind, das immer Glück gehabt hat im Leben bisher, gedacht, ja, dann bewerbe ich mich bei einer Schule.
In
Köln, in der Südstadt, nicht so weit weg. Ja gut, Ehrenfeld, Südstadt ist eine lange Distanz, aber trotzdem. Und ich bin angenommen worden dann tatsächlich direkt. Also da hatte ich dann echt großes Glück gehabt und habe diese Tour gar nicht gemacht. Mhm. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht auf, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich nicht von dieser Schule angenommen worden wäre. Dann hätte ich wahrscheinlich die 12. Klasse wiederholen müssen.
Achso, du hast dann aufgehört?
Ja, ich durfte dann weggehen von der Schule. Hatte auf dem letzten Zeugnis 0 Punkte in Sport. Stimmt.
Ja. Also, das muss man erst mal schaffen.
Das muss man erstmal schaffen, ne? Also ich glaube, das kannst du nur, wenn du beim Badminton dem Lehrer absichtlich irgendwie den Ball. Habe ich nicht gemacht. Ich bin einfach nicht entschieden. Ich bin nicht erschienen, das hat dann gereicht.
Ah ja, okay.
Nee, und dann, deswegen kenne ich das tatsächlich gar nicht und bewundere
ja,
das.
Ja, das ist eine krasse Tour und krasse Erfahrung gewesen und ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Das macht nicht so viel Spaß.
Warum? Weil das fürs Ego schlecht
ist? Ja, das ist echt hart. Also da so von Stadt zu Stadt über einen Zeitraum dann, und dann kommst du so in die nächste Runde und bist so total, wow, und dann kommt die Absage und dann geht das immer so weiter. Und also das ist, ich weiß nicht.
Ja, du überlegst dir ja wahrscheinlich in dem Moment dann, Philipp, für die nächste Runde schon, okay, jetzt bin ich schon in der zweiten Runde hier in, weiß ich nicht wo, in Leipzig oder so. Ja dann, wie wäre es denn hier mal zu wohnen? Und dann stellt man sich wahrscheinlich
genau,
auch darauf ein.
Ja, genau, dann läuft
man
da so rum und dann.
Wäre schon geil, wäre schon schön.
Und dann sind die ja auch wirklich nicht nett an Schauspielschulen. Also das ist ja nicht, dass sie sagen, oh, du bist ein total guter Mensch, aber daran müsstest du noch arbeiten. Die sind ja, also das ist dann wirklich nicht so, nee, weg. Also so, das, ja, und ich bin einfach sehr sensibel und nehme mir das dann alles so zu Herzen. Und dann habe ich, also ich glaube, ich bin auch immer schlechter geworden so über dieses Jahr, weil du dann von jeder Schule irgendwelche anderen, irgendeinen Input kriegst, was du besser machen solltest oder was nicht funktioniert. Und dann ist es mir total schwer gefallen, da irgendwie noch so mein eigenes Ding zu machen. Ne?
Ich habe
versucht,
damit
das alles das alles irgendwie zu erfüllen und das geht ja gar nicht. Ne?
Wie gehst du damit heute um, so in so einem professionellen Rahmen, wenn jemand sagt, versuch nochmal das und versuch nochmal das, bleibst du dir dann selber treu und denkst, nee, ich schaff das oder kriegst du das jongliert?
Du meinst als Sprecherin?
Ja, als Sprecherin oder als Mama, nee, weiß ich nicht, als Mama kommt ja keiner und sagt, mach das mal anders mit dem Kind.
Naja, doch, wenn man junge Mutter ist schon, ne, dann
gut,
gibt's ja
da
immer
ja
viele Leute,
besser.
Die, genau, ja. Und das hat mich ja auch verunsichert auf jeden Fall, aber als Sprecherin ist es, es passiert nicht mehr so oft, ehrlich gesagt.
Weil sie denken, da kommt die große Milena Karas.
Ich weiß nicht, ob die das denken, aber es ist halt einfach so, dass ich irgendwie, wahrscheinlich, weil ich das so ungern mag, dass man an meiner Arbeit irgendwas zu meckern hat, dass ich das so schlecht aushalten kann, habe ich es irgendwie geschafft, das, keine Ahnung, auf ein Level zu heben, wo meistens, was wahrscheinlich auch gar nicht so gut ist, weil du entwickelst dich ja dann, vielleicht entwickle ich mich auch gar nicht mehr weiter dadurch, aber es kommt sehr selten vor, dass es irgendwie nicht gleich zumindest die richtige Richtung ist, ne?
Mhm,
also dass ich jetzt irgendwie lange um den Ausdruck oder den richtigen Ton ringe, also oder dass das so von außen gewünscht wird, dass es sehr, sehr, sehr anders sein soll, das passiert tatsächlich nicht mehr so häufig.
Es müssen ja nicht Anweisungen sein, die komplett irgendwie vielleicht gegen dein Sprechgefühl gehen, aber es passiert ja manchmal auch, das heißt, beim Synchron alleine, nee, es muss jetzt am Anfang muss ein bisschen schneller sein, hinten muss ein bisschen flotter und dann bis der Regisseur sagt, und ein bisschen besser, ein bisschen mehr spielen und dann sagt der Tonmann aber auch noch, und bitte sprich das vom Mikro halb weg.
Ja, ja, genau, weil dein S zerstört meine Ohren, das passiert häufiger, aber das nehme ich nicht so persönlich, dann denke ich halt, ja gut, mein S ist halt böse.
Ich habe beim sehr STH pfeift bei mir.
Oh, siehst du, da ist es.
Kannst du auch als Klingelton arbeiten.
Ja, genau. Als Störgeräusch.
Als Sirene.
Ja, ich weiß nicht, beim Synchron, klar, dass dann so diese technischen Sachen so zu erfüllen, klar, das ist dann schon irgendwie stressig, aber das greift mich jetzt nicht so an irgendwie. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt da ums Verrecken den Ausdruck mal nicht hinkriege bei einem Take, dann komme ich schon so. Dann kriege ich schon Stress, auf jeden Fall.
Hast du was dagegen, wenn man es dir vormacht?
Nee, also es kommt drauf an, ne? Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn die Tonleute das vormachen. Also jetzt auch so allgemein, jetzt bei Werbung oder so, ne? Weil da, die wissen einfach, wovon sie sprechen. Die haben die Erfahrung, die wissen, was ein Bogen ist und wie ein Bogen anders gesprochen werden kann. Was schwierig ist, ist, wenn Kunden was vorsprechen.
Weil die häufig auch die das haben, gar nicht so sehr von Kopf auf Mund übersetzt bekommen.
Genau, überhaupt nicht. Die sagen dann irgendwas so, Martin, also ich hatte mir das so mehr gedacht, so da 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 da. Und dann, okay, ja, verstehe, ja, ich probiere das mal aus. Und dann muss man halt irgendwie, also klar, ich sage da nicht.
Was könnt ihr wohl meinen?
Ich, also klar, ne, es gibt, glaube ich, so Kollegen, die reagieren da sehr allergisch drauf. Eher so ältere Herren können das, glaube ich, gar nicht haben und verlassen dann schon mal das Studio, habe ich gehört.
Oh wow.
Ich nenne keinen Namen, aber sowas wird erzählt. Nein, ich sage dann, ach ja, okay, nee, das probiere ich mal aus. Und dann mache ich irgendwas anders. Ich, auch wenn ich keine Ahnung habe, was die Person von mir jetzt anders haben wollte. Aber ich mache dann halt einfach irgendwas anders und dann haben die wieder neuen Input, worüber sie nachdenken können.
Ich hatte mal einen Fußballtrainer, der hat, liebe Grüße an meine alten Mannschaftskollegen, der hat damals, auch wenn wir irgendwie 3-0 geführt haben, irgendwie wollte der dann trotzdem auch irgendwie mitmachen beim Spiel. Weißt du, die Spieler waren alle klasse auf dem Platz, aber er wollte trotzdem Trainer sein in dem Moment und hat dann einfach Sachen reingerufen oder einfach mal gewechselt, obwohl es nicht nötig war.
Oder ja, gut, in der Pause.
Ich meine, klar, ein Trainer darf während des Spiels sowieso reinrufen. Nee, aber du hast das Gefühl gehabt, diese Aktion jetzt vom Trainer, der Wechsel oder dieses Kommando, war nur so ein bisschen, weil er auch gerne teilhaben wollte an dem Erfolg der Mannschaft.
Das gibt's auch, ja.
Und ich glaube, das ist häufig bei Kunden dann auch so, dass sie denken.
Das ist, wenn mehrere da sind, ne? Wenn so die Agentur.
Jeder braucht seine Existenzberechtigung in dem Moment. Ich muss auch mal was sagen. Machen Sie es mal fetziger, Herr Borgert. Ja, ich spreche es mal fetziger. Danke, Herr Müller. Gerne.
Nee, das ist, wenn so, weiß ich nicht, von der Agentur mehrere Leute da sind, Texter und dann vielleicht vom Kunden auch noch jemand dabei ist, dann ist es so, dass man manchmal das Gefühl hat, der wollte jetzt auch noch mal was sagen. Aber ja, also das stresst mich nicht mehr. Da bin ich echt sehr entspannt geworden. Das freut mich auch sehr, weil ich allgemein nicht so entspannt bin.
Okay, jetzt wissen wir schon, du bist nicht entspannt und sehr sensibel.
Ja.
Du bist ja eine tickende Zeitbombe.
Oh ja, frag mal meine Kinder.
Wie war es denn dann auf der Schauspielschule? Oh. Hast du dir denn da was sagen lassen? Naja, das klingt jetzt blöd, aber bist du da gut zurechtgekommen? Hat es dir da auch dann gefallen in Hamburg?
Also ich habe mir natürlich, das ist ja das, ich bin ja so empfindlich, deswegen ich lasse mir dann alles sagen und versuche alles zu erfüllen. Das ist eher so rum. Also es ist gar nicht, dass ich sage, nee, das finde ich Quatsch, das mache ich nicht, sondern im Gegenteil, ich versuche dann immer alles richtig zu machen.
Ah, okay, so ein harmoniebedürftig.
Genau, absolut. Und deswegen ist es sehr, sehr anstrengend auf einer Schauspielschule. Wenn man dann alles von den diversen Lehrern dann erfüllen möchte.
Weil es manchmal auch konträr ist, ne? Du hast den einen Dozent, der sagt, ja, ich brauche, das soll ihr jetzt ganz groß, mach mit den Armen. Und der andere sagt, lass doch die Arme unten, ey, spiel mit dem Ausdruck.
Ja, das ist, es war schön, weil ich sehr, sehr, sehr nette Leute kennengelernt habe und viele Freunde gewonnen habe. Aber die Arbeit an sich war super hart für mich.
Und bis danach dann aufs Theater gegangen und hast gespielt?
Ich habe hauptsächlich
aufs Theater gespielt.
Ich bin aufs Theater gegangen. Nee, ich habe hauptsächlich gedreht danach.
Mhm.
Und auch da ist wieder dieselbe Situation. für sensible Leute sehr anstrengend, so ein Filmset.
Ja, wieso? Erzähl mal. Ich war einmal auf einem Filmset, aber ich habe selbst, übrigens, um meine Schauspielkarriere kurz in einem Satz zu Ende sprechen, ich habe die Schauspielschule nicht zu Ende gemacht, weil ich dann irgendwann durch die Prüfung gerasselt bin und habe selber eigentlich nie aktiv Schauspiel gespielt im professionellen Rahmen, sondern bin dann später erst wieder über den Job als Mediengestalter ans Sprechen rangekommen.
Ah, echt? Okay. Mhm. Ja, also so ein Filmset, da sind einfach sehr viele, sehr extreme Charaktere, die da aufeinandertreffen in allen Abteilungen. Das ist für mich auch einfach auch nicht so gut auszuhalten. Das ist, finde ich, auch der Riesenunterschied zu unserem jetzigen Job. Dass die Branche ist super nett und ich finde die Filmbranche nicht so nett. Ah. Und überhaupt so, als Schauspielerin, das Umfeld ist nicht so, also für mich persönlich, nicht so angenehm wie jetzt als Sprecherin. Ich finde es so schön.
Bist du denn damals als Schauspielerin von Job zu Job getingelt oder hattest du längere Zeiten dann eine Serien?
Ich habe eine größere Serie gemacht über 2 Jahre und sonst halt so kleinere Rollen, Auftritte gehabt. Genau.
Also warum ich das frage, ist, weil das ja auch nochmal so eine Art erneut, fast nochmal wie neues Vorsprechen ist wahrscheinlich, oder? Für so bei Theatern. Immer noch mal wieder.
Achso, nee, Theater habe ich ja gar nicht gemacht.
Nein, Entschuldigung.
Film, ja, genau, dann musst du halt zu Castings gehen.
Ja. Ja. Aber damit bist du dann klargekommen?
Ja.
Das war okay.
Das war okay, aber es war jetzt auch nicht, dass ich das unheimlich schön fand. Wobei ich auch nicht weiß, ob das irgendwelche Schauspieler besonders schön finden, zu Castings zu gehen.
Wahrscheinlich nicht,
ne? Nee, also.
Aber das ist auch eine Sache, finde ich, an dem Beruf des Sprechers. So oft da Parallelen gezogen werden zum SchauspielerInnen-Dasein, dass du nicht so dieses... Ich habe das Gefühl, beim Schauspielen geht es häufig darum, den einen Job zu bekommen, der dann sehr, sehr monetär lukrativ ist und vielleicht auch sehr ansehnlich ist, der dich vielleicht als Sprungbrett weiterbringt. Und beim Sprechen sind es halt eher so mehrere kleine Dinge. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn du dann bei dem Casting nicht den Imagefilm bekommst oder nicht die Rolle in dem Game.
Überhaupt,
ne?
Nicht, nee.
Also es ist gar nicht so nervenaufreibend.
Nee, genau. Und das ist für mich halt besser, weil ich habe meine... Nicht so gut.
Bist auch so ein Gewohnheitstier? Magst du lieber deine Umgebung kennen,
genau.
Ne, wenn du gerade von der Sprecherbranche hier sprichst?
Ja, genau. Also ich finde es unheimlich nett, immer wieder in die bekannten Studios zu gehen. Ich habe halt auch keine Kabine zu Hause, weil ich total gerne in die Studios gegangen bin. Und auch in der Corona-Zeit, wo es dann hieß, wir lassen keine Sprecher mehr rein. Dann habe ich mich halt irgendwo eingemietet, also anstatt mir jetzt noch schnell eine Kabine anzuschaffen. Mhm. Und auch, also ich finde es unheimlich schön. Also ich treffe auch gerne Leute bei der Arbeit, das mache ich total gerne. Und wie gesagt, ich finde die Branche einfach total nett. Also ich finde es einfach sehr, sehr schön in den Studios, dann vorher, hinterher, wenn man Kollegen trifft und ist einfach die entspanntere Branche, sagen wir so.
Bist du beim Sprechen direkt in Köln eingestiegen oder?
Nee, ich habe nach der Schauspielschule, so bin ich da eigentlich reingerutscht, weil man hat natürlich Sprecherziehung in der Schule und das lag mir schon, aber es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, boah, das ist total mein Ding, aber es lief halt ganz gut bei mir.
Bist du auch mit einem anderen Ziel auf die Schule gegangen?
Genau, genau, das war halt so, ja, das macht auch, funktioniert irgendwie ganz gut, aber also wir hatten jetzt zum Beispiel einen Mitschüler, der hatte schon auf der Schule irgendwie so eine Radiostimme einfach. Und wenn wir da irgendwas aufgeführt haben, dann war immer so, boah, der spricht schon, da waren alle immer so geflasht, weil das klang immer schon so, als wäre irgendwie auf Sendung.
Über ihm ging immer so ein rotes Licht an.
Genau. Und da war immer total beeindruckt und so war das bei mir überhaupt nicht, aber gut, es lag mir irgendwie und auch mit Texten zu arbeiten. Aber dann habe ich zufällig einen Synchronregisseur kennengelernt nach der Schauspielschule, weil der einen Kurzfilm drehen wollte und bei dem ich dann mitgespielt habe. Und dann hat er mich halt mal besetzt für Menge. Und dann habe ich so meinen ersten Gruppenschluchz-Take bei irgendeiner Beerdigung oder so, Beerdigungsszene.
Gruppenschluchz wahrscheinlich.
Und dann so, und dann hat er mich mal für eine kleine Rolle besetzt. Und ich weiß noch, also da, ich war so wahnsinnig aufgeregt, weil bei meinen ersten Einzeltakes, unglaublich, ich fand das so.
Hast du zu der Zeit aber schon auch gedreht und vor der Kamera?
Nee, das war so direkt
danach,
direkt
okay.
Nach der Schauspielschule, ja. Wo ich noch in Hamburg war. Und Und dann bin ich auch umgezogen wieder nach Köln, aber dann bin ich halt dafür dann hin und wieder nach Hamburg gefahren.
Aber du hattest Bock, trotz der großen Aufregung.
Genau, jetzt, es hat mir irgendwie total Spaß gemacht.
Okay, weil es gibt ja auch viele, die sagen dann, oh, und dann habe ich das gemacht und das fand ich so, das habe ich dann gar keinen Spaß dran gehabt.
Nee, es hat Spaß gemacht, aber ich fand es unglaublich, also ich war unglaublich nervös, weil ich so dieses Gefühl hatte, so das so alles unter einen Hut zu kriegen. Mhm. Ich kann es auch immer noch nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich mache das zwar jetzt schon so lange und kann das ja irgendwie, aber ich wundere mich trotzdem noch darüber, weil das ja so dieses alles gleichzeitig, ne, worauf du alles achten musst und
es ist auch, wenn ich da öfter mal drüber nachdenke, über das Synchron, das ist so eine total,
nachdenken.
Es ist so eine bizarre Sache.
Ja, total.
Irgendwie, oder?
Und dass das funktioniert, ist so erstaunlich,
ja.
Ne?
Und glaube, dass das so gut aussieht häufig dann, wenn man.
Ja, ich
wenn
finde ja auch, ne? Also das ist, wobei die, dann habe ich mir so ganz, dann war ich ja so total, wow, ich habe da mitgesprochen, habe ich mir den Film angeguckt und dann hatte ich so den Eindruck, also total absurd natürlich. Ich müsste mir das jetzt nochmal angucken, aber ich hatte dann so den Eindruck, alles klingt so total normal, wie man das so kennt. Und dann kommt so mein Take und der klingt so total ganz anders. So war so mein Höreindruck, also als würde es so total rausfallen, so klang das für mich. Wahrscheinlich war es gar nicht so, ich muss es mir unbedingt nochmal anhören.
Wann war das denn?
Das war 2006, meine ich.
Da bist du dann quasi eingestiegen in die Mikrofonarbeit.
Genau, ja. Und dann hat sich das so ganz gut entwickelt, also ich habe halt nur synchron gemacht am Anfang und auch nur da, dann bin ich nach Köln gezogen und dann hatte ich ja schon so ein bisschen was gemacht und dann habe ich mir, das habe ich auch letztens einer Kollegin erzählt, dann habe ich mir aus diesen Filmen, die ich schon gesprochen habe, eine DVD geschnitten.
Oh wow.
Die habe ich dann zu Splendid geschickt.
Geil, ne?
Da gab es noch DVDs, völlig absurd, ne? Also als wären wir jetzt schon so uralt, aber ist anscheinend
so. Es wirkt wie ein Relikt aus der Steinzeit, ne?
Ja,
so eine,
und dann, genau,
so eine DVD.
Und dann ein paar Jahre später, ich glaube echt ein paar Jahre oder kommt mir jetzt so vor, aber war wahrscheinlich dann bald danach, habe ich dann auch so eine CD aufgenommen, ne, zu Hause und habe die dann an die Studios hier geschickt, die irgendwo mal eine Liste hergekriegt, dann habe ich die so an die, eine CD an die Studios geschickt und dann haben die mich mal zu einem Casting eingeladen und so, ne? Also.
Was war denn so das Feedback, was du bekommen hast, an das du dich vielleicht erinnerst, an deine Stimme damals?
Ach, das war eigentlich schon ganz gut. Also ich habe tatsächlich zu Studiofunk eine CD geschickt und die haben mich dann zum Casting eingeladen und dann habe ich da so deren Spotbuch so durchgesprochen, ne?
Mhm.
Und hast du ja sicher auch kennengelernt, das Buch. Das
ja,
gibt
ja,
es.
Klar.
Wahrscheinlich ist das immer noch genauso im Einsatz, dieses
das
Buch.
Castingbuch.
Mhm. Das Castingbuch. Und das lief eigentlich so nebenbei ganz gut. Und das hat mir auch immer total Spaß gemacht, wenn irgendwas geklappt hat. Und ich hatte auch immer so gedacht, aber wenn ich das mehr verfolgen würde, dann würde das wahrscheinlich echt gut laufen, weil das so nebenbei schon so gut lief.
Die Sprecherei
so.
Generell.
Genau. Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, wenn ich von einem Filmset komme, bin ich immer total fertig danach. Wenn ich aus dem Studio komme, bin ich immer bester Laune danach. Vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken, mehr zu sprechen. Und dann habe ich irgendwann so entschieden, okay, mir geht's einfach besser, wenn ich als Sprecherin arbeite. Ich mache jetzt das. Und dann habe ich irgendwie erwartet, weil es immer so gut nebenbei lief, dass es jetzt so voll losgeht, jetzt wo ich Zeit habe und dann habe ich halt Sachen rumgeschickt und so weiter, ne? Und dann war es aber echt noch ganz schön zäh, bis es dann wirklich richtig anlief.
Hast du trotzdem dieselbe Menge gehabt wie vorher schon und du hast einfach erhofft, dass jetzt, wenn du sagst, okay Leute, ich mache jetzt
genau,
nur sprechen, dass alle
genau.
sagen, ach endlich.
Ja, genau. Komm. Ja, ich habe irgendwie einfach gedacht, wenn ich jetzt so ein bisschen mehr Zeit habe und mehr Energie da reinstecke und mich mehr bewerbe, dann läuft das so. Ne? Mhm. Und dann hat es aber, ich glaube, es hat vielleicht noch ein Jahr gedauert und dann lief es auch echt so ziemlich, dann kam echt so ein Schub, aber das hat gedauert und soll ich meinen Geheimtrick verraten?
Ich wollte gerade fragen, glaubst du, dass es daran lag, dass du einfach gewartet hast oder penetrant warst oder weil du noch?
Ich hatte halt schon so den ein oder anderen Spot gesprochen und das klang auch alles ganz professionell, so wie man es erwarten würde. Finde ich auch jetzt noch gut tatsächlich meine ersten Werbespots. Und dann habe ich es rumgeschickt an viele, viele Studios, mit denen auch telefoniert und alle waren so, ja, super, super. Und dann kam aber nie was. Mhm. Und dann habe ich eine Kollegin kennengelernt, die gesagt hat, ja, dass sie zu den Studios hingeht und da vor Ort Castings macht. Und ich dachte, das macht man, wenn man, so wie ich damals bei Studiofunk, wenn man noch nichts hat, ne? Also wenn man noch nichts gemacht hatte. Ich hatte aber schon was gemacht und dachte, wenn ich jetzt schon gute Proben habe, dann ist das ja super, dann kann ich die ja hinschicken.
Müssen die auch nicht einen Termin machen, ja.
Genau, ich wusste überhaupt nicht, dass die das machen. Und dann war ich so, ah ja, okay, dann kann man da wohl, okay, dann habe ich ja mal angerufen und gefragt, ob die mit mir so ein Kennenlern-Casting machen, ne? Dann mich mal kennenlernen, live vor dem Mikro. Und das habe ich dann hier so in der Region bei allen Studios probiert und ich glaube, ich war auch tatsächlich überall. Also sie haben auch alle ja gesagt, netterweise, hatten die alle Zeit dafür. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Irgendwie hat das den totalen Unterschied gemacht.
Das ist clever. Ich habe ja häufig schon selber
jetzt
hier gesagt.
Jetzt machen das alle und die Studios.
Ja, also, ich weiß, genau,
die Melina hat gesagt, ich soll anrufen.
Genau, anrufen
oder
und sagen, ich will
einfach
vorbeikommen.
Genau, die Melina hat mich geschickt.
Ja, genau.
Wo hat die denn gesessen?
Ich sag ja auch immer, dass ich, es gibt ja noch die Stufe davor, bevor man überhaupt anruft, ist ja, manche Leute schicken ja einfach nur E-Mails rum, ne? Und
ja, das
so,
bringt gar nichts.
Dann,
also,
dann landest,
was heißt, bringt gar nichts.
Kann,
aber
du kannst Glück
kann
haben und dass in dem
bringen,
Moment jemand was aufmacht, aber sonst landest du erstmal im Ordner von Sprecherbewerbung oder sowas. Deswegen, ich rufe meistens an, weil das direkt das Produkt, was ich da verkaufen möchte, damit spreche ich ja direkt auch schon
ja,
mit, ne? So ein bisschen. Nicht, dass die Leute jubeln
nicht,
und sagen,
dass
oh,
du anrufst und in deiner Mikrofonstimme sprichst. Das finde ich richtig schlimm. Hallo. Ich bin zwar ja
Ich rufe vorher an, da kommt erst so 1000 Hertz und dann, hallo, Sie sprechen mit Michael Borgert.
Ich bin's.
Legen Sie jetzt nicht auf. Ja,
genau.
Nein, ich mein, natürlich geht's eher darum, dass man einfach auch so ein bisschen, ne, dann hat man auch so ein bisschen die Möglichkeit, ein bisschen rumzuscheckern am Telefon,
genau,
und so, ne?
Kann
aber
so
vorbeizukommen
raus
direkt, oder beziehungsweise sich eigentlich mal da einzuladen.
Ja, genau. Freundlich einladen.
Weil das ist ja dann auch direkt eine Sache, nicht nur das ist ein guter Tipp, weil mit Demos kann man natürlich gut hören, wie spricht der diejenige und wie bettet sich das ein. Genau, klar. Du kannst auch rohe Demos schicken natürlich, aber ich glaube, diesen Moment mit jemandem in einem Studio zusammenzuarbeiten und zu sehen, dass das gut funktioniert, das ist wahrscheinlich der Clou.
Genau, wenn die halt sehen, dass man versteht, wenn die irgendwie eine Regieanweisung geben, ne? Die probieren ja dann mit dir rum und sagen dann solche Sachen wie, mach's mal ein bisschen jünger oder mach's mal ein bisschen spritziger.
Fetziger, ja,
genau. Und wenn man das dann irgendwie schnell umsetzen kann, dann, klar, zeigst du halt, mit der kann man arbeiten. Ne?
Mhm. Ja. Okay, ihr habt es hier zuerst gehört. Bitte nicht alle auf einmal.
Ja, genau. Du hast doch auch ein Studio, kann man sich bei dir auch bewerben?
Du hast es eben angesprochen, aber die ersten Werbespots, die ich gesprochen habe, die höre ich mir nicht mehr so gerne. Ich habe letztens tatsächlich mal über meine Webseite geguckt und gesehen, da waren unter Hörproben noch uralte Dinger. Ich habe gesagt, das muss ich unbedingt mal da rauslöschen.
Hast du sie schon rausgelöscht? Naja, oder kann man sie jetzt noch live da hören?
Hört noch mal rein. Es gibt da wirklich irgend so ein Ding. Was war es? Das habe ich wirklich letztens. Es war ein Voice-Over-Ding, glaube ich. Mhm. Ein Voice-Over von irgendeiner ARD oder Arte-Doku. Und ich mache es halt überhaupt nicht gut. Also ich.
Aber du hast. Das hattest du aber tatsächlich für Arte gemacht.
Ja, 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 genau. Und in dem Moment war das auch, der Kunde war zufrieden, ich fand mich auch gut und so, und es war alles okay. Und der Kunde hat bestimmt nicht gesagt, ja, ja, war okay, Herr Borgert, danke. Aber ich würde es jetzt so nicht mehr machen, ne, weil es sich einfach
also
auch verändert hat.
Ich höre auch bei den Werbesachen, da bin ich echt, finde ich auch nach Jahren, bin ich da noch recht zufrieden mit den Sachen. Bei Hörbuch, bei allem anderen, da höre ich auch nach kurzer Zeit schon mit anderen Ohren drauf. Weil
ja
man sich ja dann doch immer weiterentwickelt.
Es
ne?
ist ja auch diese natürlichere Art, das zu sprechen. Bei einer Werbung musst du ja manchmal so abgedreht sprechen oder so Vollgas geben oder so weich sein. Das ist ja so, das kann man ja fast gar nicht für sich als normal oder
nö, genau. Aber auch das kannst du ja auf 1000 unterschiedliche Arten machen.
Mhm. Ja gut, das stimmt.
Und, ne? Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber bei älteren Hörbüchern oder auch jetzt zum Beispiel, wenn ich meine selbstgemachte CD mir anhöre, dann denke ich auch so, Gott, eigentlich erstaunlich, dass
hast
du mich
hast du auch so ein Cover dafür erstellt, so richtig?
Na, da habe ich immerhin, das habe ich nicht selber gemacht, so schlau war ich.
Das wäre aber schön, wenn du so mit Aufklebern noch so richtig schön gearbeitet hast.
Nee, nicht auf, also ich habe dann schon auch so die CD bedruckt, ne, aber halt schon auf dem eigenen Drucker, ne, die CD-Rolling bedruckt, aber ich hatte eine Freundin, die Grafikdesignerin ist, die das gemacht hat.
Okay,
also es sah schön
das
aus.
Richtig gut.
Genau, meine Demo-CDs und DVDs sahen schön aus, aber ja, das ist auch absolut in Ordnung, sonst wäre ich ja auch nirgendwo eingeladen worden. Aber klar, das da höre ich natürlich auf jeden Fall krass die Entwicklung. Aber das ist ja auch wirklich lange, lange her. Wäre schlimm, wenn ich jetzt das immer noch genauso machen würde. Ne?
Gibt es denn heute noch die Melina, die Akquise macht? Oder ist es ein Selbstläufer gerade für dich?
Also,
oder hast du so viel zu tun? Entschuldigung.
Ja, alles gleichzeitig. Also es ist so, dass ich würde Akquise gerne machen. Ich habe das auch fest vor, aber ich habe halt, ich habe zwei Kinder, ein kleines und ein großes, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, die auch dauernd krank sind, wie alle Kinder.
Und deswegen, die dich dann auch selber krank machen?
Die mich dann krank machen und dann kann man nicht zu seinem Job gehen oder so, ne? Also oder
kriegt Kinder, Leute.
Genau, große Werbung. Kinder.
Sie sind gesund, aber, haben zu viel Zeit und sind zu erfolgreich, kriegen Sie Kinder.
Genau. Und genau, deswegen habe ich tatsächlich seit, ich würde sagen, Hälfte der zweiten Schwangerschaft, also so vor, letztes Mal Spots rumgeschickt vor 4 Jahren, 3,5, 4 Jahren, ich glaube vor 4 Jahren, was ja nicht so gut ist eigentlich, ne? Aber klar, es war also erst ein Baby gekriegt, dann erstes Jahr mit Baby hat man ja ganz gut zu tun, dann Corona und Homeschooling und so weiter, also ich habe einfach keine Zeit mehr gehabt und noch dazu habe ich ja die ganze Zeit jeden Job gemacht, der irgendwie ging, um zu Hause rauszukommen. Ja. Also ich habe halt wirklich auch viel gearbeitet. Genau, ich habe einfach keine Zeit gehabt für Akquise und ich hatte auch so genug zu tun. Erstaunlicherweise hat sich das auf so einem Level gehalten, dass ich echt mehr als genug zu tun hatte. Und aber ich muss es jetzt trotzdem nochmal machen.
Ich habe auch gesehen auf deiner Webseite und auf deinem Instagram-Channel, den ich übrigens sehr empfehlen kann, beides, du hast sehr, sehr schöne Fotos da drauf. Also du hast nicht gerade bei Instagram.
Fotografin kann ich sehr empfehlen.
Ach toll, wirklich Anne schön Dombey. Inszenierte Sachen. Du sitzt auf so einem Kamin. Und
im Literaturhaus.
Ach, super so schön. Also guck da mal vorbei und genieß da die schönen Bilder von der schönen Milena. Und da hat man gesehen oder da sieht man, dass du auch wirklich sehr busy bist im Bereich Hörbuch.
Ja.
Vor allen Dingen auch Live-Lesungen machst oder gemacht hast viel. Und das finde ich ja sehr, sehr interessant, beziehungsweise habe da großen Respekt vor. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe überhaupt kein Problem damit, irgendwo vor dem Mikrofon zu stehen, auch vor neuen Kunden und dies und das zu sprechen.
Mhm. Ja, geht mir auch.
Weil du hast irgendwie den Text, an den du dich hangeln kannst oder so. Und
du hast deine Verbündeten hinter der Scheibe direkt,
genau,
das finde ich ja auch super wichtig und super schön.
Absolut, genau. Und selbst auf der anderen Seite aber auch als Musiker auf der Bühne zu stehen, habe ich auch überhaupt kein Problem damit, vor fremden Leuten, scheinwerferlich, was auch immer, da habe ich meine Musik, an die ich mich hangeln kann oder meine Gitarre, an der ich mich festhalten kann, in Anführungsstrichen. Ich habe den immer irgendwie ist keine dunkle Autobahn, ich fahre nicht ins Licht, sondern die ist beleuchtet und ich weiß, wo es lang geht. Beim Lesen auf der Bühne.
Habe ich doch den Text?
Ja, hast du auch den Text, pass auf jetzt, ich sag dir mal was. Ich habe aber schon immer sehr große Probleme gehabt irgendwie mit dem Lesen früher in der Schule. Ich habe total ungern vorgelesen. Ja, ich war immer aufgeregt.
Lustigen Beruf, den du da aussiehst.
Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich war immer aufgeregt beim Lesen in der Schule, wenn ich dran war. Ich war so aufgeregt, ich habe das Gegenteil der Wörter gelesen, die da standen. Ich schwöre, also wenn
sehr kreativ.
Ja, weil ich so aufgeregt war. Mein Kopf hat vorgelesen und gesagt, okay, da steht jetzt, und dann gingen wir los nach Norden. Und dann gingen wir los nach Süden. Und alle haben sich kaputt gelacht. Ich dachte, nein, da steht doch Norden. Ey, mein Kopf hat irgendwie an den Kompass gedacht und du merkst schon, ne? Jetzt ist dieser Moment, wo ich so energisch bin und so laut werde. Und ich kann es mir nicht vorstellen, auf der Bühne zu lesen, zu sitzen und so ein Buch zu lesen. Ich weiß ja, wie es ist, ein Hörbuch zu lesen und wie oft man sich da manchmal verspricht und dann auch zum Verrecken beim letzten Wort im Satz immer wieder. Wie geht das? Wie machst du das, Milena? Jetzt lege ich mich erstmal zurück.
Also, also ich sehe das halt im Vergleich zum Schauspielerinnen-Dasein und im Kontrast dazu ist es halt harmlos, weil ich sitze da mit meinem Text, lese den vor und weiß ja genau, was ich tue, weil ich das ja vorbereitet und geübt habe. Es ist ja nicht prima vista, es ist auch nicht einmal gelesen, sondern ich bin ja akribisch, ich bin ja eine Streberin und erarbeite den so, dass ich ihn eigentlich, oft fast auswendig kann. Nicht wirklich. Es ist ja so ungefähr eine halbe Stunde,
die
man liest. Okay. Genau, aber meistens so in 2x15 Minuten Blöcken.
Das sind ungefähr wie viele Seiten? 10 Seiten?
Also für so eine normale Buchseite rechnet man so 2 Minuten.
Ja. Aber du machst es auch gerne, wie ich
sage. Ich mache super gerne.
Sonst wird's nicht mehr, okay.
Wobei ich natürlich, also das letzte Mal, ich habe auf der Lit Cologne gelesen, also da lese ich ja regelmäßig und das letzte Mal, wo ich so richtig nervös war, da habe ich für Jojo Moyes gelesen. Das ist ja eine sehr bekannte Autorin. Und im Tanzbrunnen war die Veranstaltung. Da passen knapp 1000 Leute rein.
In der Halle innen.
Genau. Und dann hatte ich auch noch einen Text, wo ich ja, vor der Vorlesestelle hatte ich so ein bisschen Respekt. Die wurde im Laufe, also die, war das eine Ich-Erzählerin? Ja, das ist eine Ich-Erzählerin und die wurde während des Textes immer besoffener.
Oh, geil.
Und das ist jetzt, jetzt nicht unbedingt so mein Standard. Mhm. Also nicht besoffen sein, das auch nicht, aber auch nicht so eine, das war halt wirklich eine sehr lustige Szene, aber ich wusste halt, das erfordert schon irgendwie so ein bisschen mehr.
Weil das klingt schnell super schlecht,
ja,
beim Besoffen.
Ja, ehrlich gesagt, ich habe es ja nur live gemacht und es ist auch nichts, also es wurde auch vom WDR mitgeschnitten, aber die haben den Anfang der Lesung gesendet. Die machen ja dann nur so einen Zusammenschnitt, ja. Und den leider nicht den Besoffenen. Deswegen keine Ahnung, wie gut es war, aber das Publikum hat sehr viel gelacht und reagiert. Schön. Und es lief super gut, aber da an dem Wochenende davor dachte ich echt, boah, warum mache ich das immer? Das ist so schrecklich, weil da hatte ich richtig Angst. Aber in der Regel ist es so, ja, ich bin auch nervös dann meistens am Tag davor, an demselben Tag dann auch nicht mehr unbedingt. Aber da, also so an den Tagen davor frage ich mich dann doch hin und wieder, warum ich das eigentlich mache.
Wenn man ist nervös, das bin ich auch bei Auftritten, wenn man das noch vor Augen hat und man fängt noch nicht an mit den richtigen Vorbereitungen oder mit den, weißt du, wenn es dann losgeht, ich nehme die Gitarre und gehe los und mache meinen Soundcheck, dann ist alles drin. Aber diese Minuten kurz davor nochmal, bevor du auf die Bühne gehst, wo du denkst, jetzt nur warten, bis die Zeit vorbei
ist. Ja, das ist, also da bin ich dann schon irgendwie so, weil man, da ist man ja auch, das ist ja nicht wie bei einem Theaterstück oder ich glaube auch jetzt als Band ist es auch ein bisschen anders, aber bei einer Lesung, du triffst dich ja dann mit der Moderatorin, mit der Autorin vorher, besprichst dich noch und so weiter. Das ist dann schon so man ist dann schon so im Flow oder so fühle ich mich dann und dann geht man zusammen auf die Bühne, macht vorher noch einen kleinen Soundcheck und da bin ich dann eigentlich schon immer entspannt.
Verstehe.
Das ist eher so der Tag davor oder so, da frage ich mich dann häufiger, warum mache ich die Scheiße eigentlich? Genau. Aber dann ist es halt jedes Mal, wenn ich da sitze, dann macht es so einen Spaß, dass ich hinterher, und dann hinterher ist ja immer am schönsten.
Aha, so direkt dann, das High, klar.
So, wenn es dann so super lief und Leute einen ansprechen, ach, sie haben so schön gelesen, dann ist man immer so, ach ja, das macht so Spaß. Und dann will ich das wieder machen.
Das ist vielleicht auch die Ausnahme dann in dem Beruf des Sprechers, Sprecherinnen-Dasein, dass man dann auch da erstmal so richtiges Feedback bekommen, ne, auch von Publikum irgendwie, weil wenn du irgendwo einen Synchronjob abgeliefert hast, dann sagen vielleicht irgendwelche Leute, die das gehört haben, hey, das war richtig gut, vereinzelt aber eher.
Also da müsste man sich wahrscheinlich in irgendwelchen Synchronforen umtreiben, was ich noch nie getan habe. Bei Hörbüchern, da kannst du natürlich die Rezensionen lesen, ne?
Ja, das ist aber auch nicht immer so lustig. Obwohl es ist lustig, weil es halt manchmal einfach so bekloppt ist.
Das ist auch, kann auch hart sein.
Ja. Ja.
Aber gut, also ein anderes Thema. Aber bei Live-Lesungen, da habe ich halt so diesen Effekt, ne, dass dann hinterher man wirklich direktes Feedback kriegt oder auch währenddessen ja schon, ne, wenn du merkst ja, ob die Leute reagieren auf den Text und ob sie das an der Stelle auch lustig finden, wo du dachtest, das sollte da eigentlich lustig sein. Oder auch nicht, ne?
Ja, ich dachte mir
oder
halt,
wie die Spannung du, ist, ne?
Beim Schauspielen hast du natürlich auch deinen Text und die Handlung, an die du dich hangelst, aber wenn du jetzt nicht unbedingt was sprichst, was auf Metrik oder irgendeinen Jambus oder irgendein, weiß ich nicht, was du treffen musst, dann kannst du ja da auch ein bisschen freestylen oder wenn du mal ein Wort verschluckst, ist nicht so schlimm, aber ich finde halt gerade beim Lesen, weil ich auch, Ist es überhaupt richtig, dass ich das zu so sehr mit Hörbuchlesen im Studio vergleiche oder ist es dann auf der Bühne dann doch nochmal ein bisschen lockerer, weil man nicht ganz so fein artikuliert?
Ich verspreche mich jedes Mal, auch bei den Live-Lesungen, mindestens einmal, manchmal auch mehrmals.
Sehr erleichternd zu hören.
Und ich habe aufgehört, mich darüber aufzuregen, weil es bringt einem halt gar nichts und es ist auch noch nie, dass jemand hinterher gesagt hätte, haben sich aber ein bisschen oft verhaspelt.
Ich glaube, keiner
ist ja,
will in dem Moment
sehr,
mit dir
sehr professionell. Nee, aber ich habe auch nicht den Eindruck, dass es irgendjemand stört, ehrlich gesagt. Und deswegen habe ich dann irgendwann beschlossen, dass man darf halt dann nicht gedanklich daran hängen bleiben in dem Moment, weil der Text geht ja weiter. Wenn du dann darüber nachdenkst, dass das jetzt aber blöd war, dann versprichst du dich ja sofort wieder. Also das bringt irgendwie gar nicht. Nee, da bin ich erstaunlicherweise ganz cool mit geworden. Ja, also deswegen, klar, es ist was total anderes. Beim Hörbuch, da habe ich dann manchmal so Phasen, kennst du sicher auch, wo es dann echt so aus dem Ruder läuft und wo man das Gefühl hat, man verspricht sich irgendwie in jedem Satz oder in dem Satz 10-mal.
Ich glaube, man kann so einen richtig guten Supercut von mir zusammenschneiden, wo ich mich immer beim Tonmann oder beim Cutter entschuldige. Dann sage ich schon mal Entschuldigung im Voraus für der das hier schneiden muss. wir haben es gleich geschafft. Eine Viertelstunde haben wir diesen kleinen Mini-Drei-Wort-Satz
durch. Aber das Ding
durch.
Ist ja, das, was auch nochmal für mich, obwohl ich ja schon viele Hörbücher gemacht habe, aber das hat mir jetzt letztens erst, wo ich mich auch im Nachhinein beim Tontechniker entschuldigt habe und gedacht habe, boah, ey, heute war es echt hart, weil ich das Gefühl hatte, ich habe, also weil ich mich immer in denselben Sätzen, weil ich, also so dann so einzelne Sätze, ich weiß nicht, wie oft gemacht habe. Und er hat gesagt, das ist vollkommen egal, wie oft man sich in einem Satz verspricht, weil die malen sich ja immer die Striche dran und die hören sich das ja nicht an. Das macht für die keinen Unterschied, ob man sich einmal oder zehnmal im selben Satz verspricht.
Ja, ja,
die springen ja direkt an den Satz, also an den fertigen Satz.
Gut, aber manche Studios machen ja auch, dass sie, wenn du dich versprichst, direkt Aufnahmestopp machen und dann nochmal neu ansetzen.
Das habe ich zum Glück noch nicht erlebt und ich, ehrlich gesagt, bin ich da auch nicht scharf drauf, weil ich glaube, das würde mich mega stressen.
Ja?
Mhm.
Ich fand das eigentlich ganz angenehm.
Ja? Angenehm.
Aber auch nur in dem...
weil du Masochist bist.
Nein, ich fand das angenehm, weil ich dachte dann, wie gesagt, schon an den, der das dann irgendwann schneiden muss, da denke ich, ah, das ist ja quasi schon geschnitten, der muss nur noch die Atmer zurecht machen. In dem Moment war es mir natürlich unangenehm für den, der da sitzt.
Das ist ja dann live unangenehm. Also das, ich weiß nicht, ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht mit diesem on-the-fly direkt schneiden. Aber ich stelle mir das sehr stressig vor, also psychisch für mich selbst, für die andere Person natürlich auch, weil ich das Gefühl habe, ich verspreche mich ständig. Weil sonst, wenn du dich versprichst, dann setzt du ja am Komma, am Punkt oder am Komma wieder ein und es geht weiter und du bist in der Story, also ne, klar, bei einem Sachbuch ist was anderes, aber sonst, du bist ja in der Geschichte drin,
ja, ja, klar,
im
es
Dialog
auf jeden Fall in
und
das, raus,
das würde mich so aus dem kreativen Flow irgendwie voll rausholen, wenn ich dann nicht... wenn man dann immer wieder anhält, ne? Also ich weiß nicht. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das so noch nicht kennengelernt habe.
Ich habe früher wirklich so ungern gelesen, auch um mal darauf zurückzukommen.
Auch so privat leise,
ja,
oder was?
Ja, wirklich, auch privat leise, weil ich war so frustriert mit mir selber. Ich habe etwas gelesen, was ich wissen wollte, das war ja schon mal eine rare Sache, dass ich ein Buch damals in die Hand genommen habe, irgendwie, oder generell, was ich lesen wollte. Und dann habe ich gelesen und Seite 2, Seite 3, Seite 4, Seite 5 und habe dann bei Seite 11 gemerkt, ich habe mir jetzt irgendwie 6 Seiten lang nicht zugehört. Ich weiß überhaupt nicht, was gerade passiert ist. Ich habe gelesen, aber irgendwie habe ich selber nicht so richtig, habe mir nicht zugehört. Ich weiß gar nicht, wo muss ich denn
noch beim leise lesen.
Ja, so in Gedanken lesen, ja, ja. So, ja,
ja, gut.
Wie gesagt, ich habe dann die richtige Profession gewählt.
Jetzt die Frage, wenn du ein Hörbuch aufnimmst.
Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich komme raus.
Hast du das vorher gelesen?
Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Ich lese vor, ich schalte ab bei gelesen von Michael Borgert. Kapitel 1.
Das hat dich noch interessiert. Genau.
Dann fadet das aus, bis irgendwann der Tonmann sagt, alles klar, danke, wir sehen uns morgen wieder. Was passiert? Ah ja, okay.
Buchen Sie Michael Borgert, er ist immer sehr gut vorbereitet.
Der Sprecher, der in Trance geht. Aber hör mal, was anderes, was du auch auf der Bühne gemacht hast, was ich gesehen habe, das kann man sich bei YouTube angucken, das ist schön, habe ich gesehen, irgendwie 4-minütiges Ding und vielleicht ist auch länger. Jemand spielt Klavier, richtig schön, und zwischendurch und auch so halb rein sprichst du Gedichte oder Verse.
Ja, das ist ein ganz schönes Projekt, haben wir aber tatsächlich nur einmal aufgeführt.
Wie kam das zustande und was ist das genau?
Das ist ein Kölner Pianist, Markus Sucknick, mit dem ich auch noch ein anderes Programm, ein Weihnachtsprogramm gemacht habe zusammen, aber das war seine eigenen Kompositionen, zu denen er selber Gedichte rausgesucht hat, also da war ich jetzt nicht beteiligt an der Auswahl, die für ihn so die Musik auch wieder gespiegelt hat und die, genau, die haben wir dann so im Wechsel, also er hat gespielt, dann habe ich was vorgelesen, das war sehr schön, das müssten wir eigentlich nochmal machen.
Steht irgendwas an, wo du bald wieder auf der Bühne bist, wo Leute dich sehen, hören?
Ja, am 13. Juni, ich weiß aber nicht, wann du hier das Ding hier geschnitten hast.
Das wird bis zum 13. Juni gesendet sein.
Okay, dann kommt am 13. Juni ins Institut Français. Da kommt die französische Autorin Delphine de Vigan. Das ist eine sehr tolle französische Autorin. In Frankreich ist sie sehr bekannt, in Deutschland auch. Aber ich glaube, in Frankreich ist sie ein richtiger Star. Und die bringt ihr neues Buch mit, aus dem ich dann wieder die üblichen 30 Minuten vorlesen werde.
Aber ganz kurz, sie sitzt dann da und hört dir zu, wie du dann übersetzt, das übersetzt.
Ja, das ist ja immer bei den Live. Achso, du kennst das Format gar nicht.
Ja, doch, also natürlich.
Komm doch mal am 13. Juni.
Ich komme sehr gerne.
Das Format ist dieses. Das ist von einer normalen Lesung, wie sie jetzt im Literaturhaus stattfindet oder bei der Lit Cologne. Der Ablauf ist eigentlich immer ähnlich, nur ungefähr 90 Minuten. Du hast eine Moderatorin, Autorin und Sprecherin, Schauspielerin. Und es gibt ein Gespräch zwischen der Autorin und der Moderatorin, die meistens dann simultan auch übersetzt. Und dann wird zwischen dem Gesprächsblocks immer ein bisschen vorgelesen. Und die Autoren lesen meistens auch so ein, zwei Seiten, aber das ist meistens nicht so, ja.
Ja, aber wenn sie jetzt Französin ist und das auf Französisch geschrieben hat und...
Ich lese dann natürlich die deutsche Übersetzung
vor. Und sie sitzt
vor.
Dann daneben und denkt sich, ah ja, das macht sie gut, wahrscheinlich.
Weil also es ist tatsächlich oft so, dass die ganz begeistert sind, Eigenlob. Aber ja, weil die irgendwie sehen, wie ihr Text in einer anderen Sprache klingt und aber auch halt ankommt.
Naja.
Jetzt muss ich aber noch die schöne andere Geschichte erzählen. Ich habe mal auch mit derselben tollen Moderatorin Angela Spitzig, mit der ich jetzt auch wieder die Delphine de Vigan mache, eine Lesung gehabt von einem haitianischen Autor, der, während ich aus seinem Buch vorgelesen habe, die Bühne verlassen hat.
Aber kommentarlos.
Er hat noch Angela zugeraunt, er müsste mal auf Toilette. Ich glaube, er musste ganz dringend eine rauchen und brauchte noch ein Glas Wein. Hatte auch während der Veranstaltung schon ganz gut getrunken. Aber das war der Einzelfall und irgendwie die Situation war so absurd, dass ich also
soll ich
irgendwie
mit Stuhl schieben?
Ja, das war halt auf dem Harbourfront Festival in Hamburg, ein Literaturfestival in Hamburg, und die Lesung war auf der Cap San Diego auf einem Museumsschiff unten. Also da knarzt auch wirklich jeder Schritt und jedes Stuhlrücken hörst du, und der ist halt dann so von dieser Bühne gepoltert und dann die Stalltreppe nach oben gestapft.
Und da hörst du noch so, wo ihr oben abzieht.
Ja. Und er kam dann auch irgendwann wieder und stand dann hinten noch und hat dann noch so den Rest zugehört meiner Lesung und kam dann auch wieder auf die Bühne. Aber das war wirklich eine absolut skurrile Situation und dadurch auch, ich habe zum Glück das auch nicht persönlich genommen in dem Moment. Ich habe einfach weitergemacht. Aber normalerweise hören die zu. Ich meine, wahrscheinlich langweilen die sich auch ein bisschen, weil das dauert ja einfach auch, ne? Die sitzen dann da untätig rum.
Ja, aber guck mal, da liest du nur 11 Minuten. Ich denke jetzt an die Schauspieler, die hier in Köln ins Cinedom kommen auf die Filmpremiere von ihrem Hollywood-Film und sitzen dann da 90 Minuten, hören sich einen synchronisierten Film an, wo man sie selber sind auf Mute quasi gestellt und...
Das muss furchtbar sein.
Das muss wahrscheinlich furchtbar sein. Naja, gut, okay. Hey, vorher sind sie am roten Teppich, geben Fotos, Interviews.
Das muss auch furchtbar sein. Also ganz ehrlich.
Ja, ich glaube, diese Pressetouren sind wirklich bei vielen Schauspielern, wenn das nicht ein cooles Team ist, sind die nicht so beliebt.
Nee, genau, aber dieses schöne Lesungsformat, was ich total schön finde, und auch, ich gehe auch selber privat, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auch öfter zu Lesungen gehen, das finde ich unheimlich nett, aber ich lese halt auch sehr, sehr gerne, ehrlich gesagt, auch leise, und ich würde auch, wenn ich mehr Zeit hätte, viel mehr lesen. Ich lese ja viel, aber fast nur Sachen für die Arbeit. Und ich würde auch gerne Sachen privat lesen. Hin und wieder tue ich das mal. Dann bin ich ganz froh, wenn ich es schaffe, mal ein Buch einfach nur zum Spaß zu lesen.
Also wer Lust hat, kommt am 13. Juni ins Institut Français.
Institut Français.
C'est oui. Genau. Und hört sich da an wie die Milena. Was liest du?
Genau, Delphine de Vigan erscheint im Dumont Buchverlag. Und das Buch heißt Die Kinder sind Könige.
Ach schön, okay.
Ja, das Thema ist fies.
Ah, oh.
Es ist auch anstrengend zu, also jetzt für mich selber, ich lese das Buch gerade, das ist auch anstrengend zu lesen, weil es geht um
jetzt machst du gerade keine Werbung.
Na doch, es ist ein wichtiges Thema. Es geht um Kinder, die in Social Media ausgeschlachtet werden. Also um so eine Mutter, die, oder so Eltern, so eine Familie, die ihre Kinder halt in so einem Familienblog schuften lassen. Und die Tochter verschwindet dann plötzlich. Das ist richtig gruselig.
Oh, wow, ja. Okay.
Aber ja, ein Thema, worüber man schreiben sollte.
Spannend.
Ja.
Du liest doch das Hörbuch, ja?
Nee, leider nicht. Das ist nicht vertont worden.
Ah.
Es ist oft so, dass schöne Bücher, nicht vertont werden.
Vielleicht gibt sich ja Lübbe einen Ruck oder quasi Argon.
Die Lizenzen sind noch frei.
So, okay, genau. Schnapp zu, die Kinder sind Könige. Mit Milena Karas. Wir wollen es alle hören.
Ja.
Liebe Milena, dein Name bedeutet, glaube ich, auch die freundliche oder die Liebe oder so.
Du und hast ja das, schön recherchiert.
Das kann ich jetzt auf jeden Fall bestätigen. Du hast dir den Namen verdient. Dankeschön, dass du hier vorbeigekommen bist.
Sehr gerne. Wir haben noch gar nicht über alles gesprochen, was wir hätten tun können.
Es gibt so viel noch, was wir sprechen können. Und ich sag häufig schon mal hier irgendwie, kommst du mal vorbei, machen wir noch einen zweiten Part raus. Dann denke ich mir manchmal, ja, aber die Leute wollen ja auch neue Stimmen kennenlernen. Natürlich. Aber ich glaube, bei der Milena hat man nochmal Interesse, dass man da nochmal auf
Zufall. Also da sage ich das jetzt nicht nur so, da machen wir es dann
wirklich. Da machen wir es dann mal wirklich. Erstmal gehen wir alle am 13. Juni, da sehen wir uns
genau,
ja dann
da
alle.
Genau, da sehen wir uns ja alle.
Alle kommen, auch mein Fußballtrainer, der zuhört.
HörerInnen. Wie viele Abonnenten hast du denn?
Ich kann das gar nicht genau
ich
sagen.
Ich weiß doch gar nicht, wo guckt man denn sowas nach?
Es gibt da so Analytics, in die ich reingucken kann.
Okay.
Und ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, nee, mach ich nicht. Nee, mach ich
okay,
nicht.
Okay. Oh, schade.
Mach ich nicht. Nee, weil dann weiß ich nicht, ob Leute das, nee, ich glaube, dann fühlt man sich vielleicht schlechter oder besser, wenn man jetzt hier zuhört. Es hören auf jeden Fall Leute zu und was aber noch viel wichtiger ist, ich bekomme immer sehr schönes Feedback von Leuten über Instagram hauptsächlich, weil das der einzige Werbekanal ist, wo ich das betreibe, die jetzt nicht sagen, boah, du bist richtig klasse, du machst das toll, das meine ich nicht, sondern die sagen, hey, was für ein toller Gast, was für eine interessante Gästin, das hat mir richtig Mut gegeben, in meiner Ambition, Sprecherin zu werden. Jetzt merkst du erstmal, was für eine Verantwortung
du hast. Ja, da habe ich jetzt richtig Mut gemacht mit, also ich glaube nicht, dass man Synchronsprecherin wird, wenn man das noch nie gemacht hat.
Wenn ihr harmoniebedürftige Streberin seid, dann kommt ihr weit, habt ihr gesehen,
genau,
Milena.
Genau, das kann ich sehr empfehlen. Also zumindest, was das Berufliche betrifft.
Ihr könnt uns ja mal ein paar Fragen schreiben in den Kommentaren, die wir dann beim zweiten Teil der Milena stellen.
Auf jeden
werden,
Fall.
Ne? Oder ihr stellt sie selber auf der Lesung. Vielen Dank, Milena. Mach's
sehr
gut.
Gerne. Bis bald.
Borgard spricht. Eine Produktion von Film & Voice und Michael Borgard. Titelmusik, geschrieben und arrangiert von der M. Borgard Band. Weitere Informationen unter www.borgard.de/podcast.